Grüß Gott und herzlich willkommen. Und Frage 1 an meinen heutigen Gast, den katholischen Priester. Wie reagieren Menschen, wenn sie sagen, dass sie in der Nähe von Auschwitz leben?
Lebe in der Nähe von Auschwitz. Ich sage oft am Rande von Auschwitz, aber nicht in Auschwitz. Ich lebe in der polnischen Stadt Oświęcim, die während des Zweiten Weltkrieges die deutsche Stadt Auschwitz war. Ich bin jetzt schon 35 Jahre da. Am Anfang, als ich da anfing zu leben, habe ich, wenn ich hier war, kaum jemandem das gesagt, weil ich wusste, wenn ich irgendwo eingeladen war bei Bekannten und so, aber die das nicht wussten. Und so Smalltalk ist, wo bist du denn, was machst du denn und so. Und ich sage dann, ja, ich bin in Auschwitz, dann war sofort das Gespräch zu Ende. Dann wussten die nicht mehr, was sie noch weiter sagen sollten. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich bin in Oświęcim, das konnte niemand einordnen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Manfred Deselaas, Theologe und Auschwitz-Seelsorger.
Ja, herzlich willkommen, Manfred Deselaas. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie ist es denn mal wieder in der alten Heimat zu sein in Deutschland?
In der alten Heimat zu sein, ist auch die gegenwärtige Heimat. Inzwischen ist es für mich so, dass ich, wenn ich hier bin, also jetzt in Deutschland, und dann nach Oświęcim, Auschwitz zurückfahre, ich auch sage, ich fahre nach Hause.
Also und es gibt zwei Heimaten im
ja,
Leben.
Ja, das ist so wie eine Brücke mit zwei Ufern. Mhm. Ja, und das gehört irgendwie inzwischen für mich zusammen.
Und es gibt eigentlich auch ganz gut wieder, was Sie machen, denn Sie sind ja letztendlich auch in Ihrer Arbeit ein Brückenbauer.
Genau. Und das heißt übrigens auf Latein Pontifex.
Sie sind quasi
also
ein Papst.
Große Brücke ist Maximus. Also Brückenbauer braucht zwei Ufer. Und deswegen ist mir das wichtig immer gewesen, obwohl ich schon 35 Jahre da bin, hier den Kontakt nicht zu verlieren.
Ja, dass wir uns das vorstellen können. Wie sieht denn Ihr Leben in Polen aus? Was genau machen Sie da?
Ich bin katholischer Priester und ich lebe in einer katholischen Gemeinde. Aber meine Seelsorgearbeit ist nicht in der Gemeinde, sondern im katholischen Zentrum für Dialog und Gebet, nicht weit von der Gedenkstätte entfernt, zur Betreuung der Menschen, die nach Auschwitz kommen. Also die die Gedenkstätte besuchen wollen, darüber nachdenken wollen, darüber ins Gespräch kommen wollen, das ins Gebet nehmen wollen, Fragen haben und so. Und diese Kontakte sind die Jahre über sehr gewachsen und das ist so mein tägliches Brot.
Gibt es denn sozusagen Verwunderung bei deutschen Gruppen, wenn die nach Auschwitz ins Lager kommen, in die Gedenkstätte und finden dort einen deutschen Priester, der schon seit über 30 Jahren da lebt?
Ja, inzwischen hat sich das rumgesprochen. Das heißt, ich bin ja schon so lange da und deswegen höre ich öfters, also wenn ich an Auschwitz denke, dann denke ich immer auch daran, da ist jetzt ein deutscher Priester. Und das ist gut so, aus vielen verschiedenen Gründen. Überraschung ist eigentlich nicht, dass ich da bin, sondern dass ich da sein kann. Also dann kommt oft die Frage, wie kannst du denn hier dauernd so mit diesem Thema leben so lange? Wirst du dann nicht krank oder so, immer nur diese schrecklichen Sachen? Oder wie kannst du eigentlich immer noch lachen und hier gute Laune haben? Das ist so die Frage, die mir heute meistens begegnet.
Und was sagen Sie dann?
Dann sage ich, ich lebe nicht 1944, sondern 2024 hier in Oświęcim und nicht in Auschwitz und treffe Menschen, die leben. Und das sind immer lebendige Beziehungen. Auch ich habe sehr viele ehemalige Häftlinge kennengelernt, bin mit einigen befreundet gewesen auch. Und das war immer eine sehr herzliche menschliche Beziehung. Die wollen ja auch die ehemaligen Häftlinge nicht, dass ich krank werde oder dass wir krank werden durch die Erinnerung, sondern dass sie uns bewusst macht, wie groß unsere Verantwortung ist und dass wir eine bessere Welt miteinander bauen können. Und das war sehr Positives und das macht Spaß, da mitwirken zu können. Und mich bereichert das ungeheuer, die vielen Begegnungen und zu spüren, dass ich inzwischen mit viel Erfahrung ja auch wirklich vielen Menschen helfen kann.
Sind Sie denn in Polen auch ein bisschen ein Exot? Es gibt ja auch nicht so viele Menschen, die aus Deutschland nach Polen ziehen, die Sprache lernen, sich wirklich auf das Land einlassen?
Ja. Ja, aber gern gesehen. Also jetzt so ein Interviewbuch rausgekommen, auf Polnisch heißt das Der deutsche Priester am Rande von Auschwitz.
Sagen Sie es mal auf Polnisch.
Niemiecki schon zu Progu Auschwitz. Und das fängt an mit dieser Journalistenfrage, wie kommt denn das, dass jemand so hier ist? Ja, das ist verwunderlich. Und dann noch so lange und bleiben und nicht nur mal gucken und wieder weg. Verwunderlich, aber auch irgendwie bewundernswert oder so. Sehr positiv aus. Also wenn jemand sowas Gutes macht, also ist klar, ich bin da, um die Opfer zu ehren und um zu helfen, Frieden zu bauen, Friedensbrücken zu bauen.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Achim Bogdan und ich habe heute Besuch von dem katholischen Priester Manfred Deselaas. Er stammt aus Düsseldorf, ist am Niederrhein groß geworden, man hört es ja auch, ist aber seit fast 35 Jahren in Polen und leistet dort Versöhnungsarbeit in und um das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Und wie das kam, darüber reden wir in dieser Stunde. Wann haben Sie denn das erste Mal von der Existenz von Auschwitz erfahren, Herr Deselaas?
Ich bin noch die Generation von Schülern, deren Lehrer noch nicht davon geredet haben.
Jahrgang 55.
Genau. Wir hatten noch die Lehrer, die sozusagen aus dem Krieg gekommen waren und die 68er waren noch nicht da. Das heißt, ich hatte bis zu meinem Abitur von Auschwitz keinen Begriff. Und erinnere mich, mein Geschichtsunterricht hörte mit Bismarck auf. Und deswegen, nach dem Abitur, habe ich überlegt, was kannst du denn machen? Einen zivilen Ersatzdienst, wie es damals hieß, wollte ich machen, nicht zur Bundeswehr. Und habe mich umgeschaut und bin auf die Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste, gestoßen, eine Initiative der Evangelischen Kirche. Und war dann mit denen 1,5 Jahre in Israel und zur Vorbereitung 1974 sind wir auch nach Auschwitz gefahren und nach Polen. Und das war meine erste Begegnung mit diesem Ort und mit diesem Thema. Und
wissen Sie noch, mit welcher Erwartungshaltung Sie dahin gefahren sind als 19-Jähriger?
Ich weiß, es gehörte dazu. Es ist natürlich, dass es den Zweiten Weltkrieg gab und viele Wunden und dass man wissen muss, was passiert ist. Das war alles klar. Ja, aber ich war nicht vorbereitet auf das, was ich dann dort sah. Und was mir bewusst wurde, erstmal, dass es überhaupt gab und ich war dann sauer auf meinen Eltern und meinen Lehrer, dass sie mir das nicht vorher erzählt haben. Und ich konnte mir nicht vorstellen, das war so für mich das Erschütterndste, dass meine Leute, also das Deutsche, sowas machen können. Also mich hat erschüttert nicht mal so sehr, dass das alles so grausam und so riesig war. Natürlich auch und uns hat damals noch ein ehemaliger Häftling durch die Gedenkstätte geführt. Aber mich hat am tiefsten erschüttert, dass meine Leute das gemacht haben. Das heißt, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Deutsche sowas machen können. Mhm. Weil die Deutschen, die ich kannte, Klassenkameraden und so, die fand ich eigentlich, ja, vielleicht nicht alle, aber überwiegend ganz nett oder jedenfalls nicht so schlimm. Und dass Deutschland das organisiert und durchgeführt hat, das war etwas, was schwer in meinen Kopf reinging. Aber das ist die größte Herausforderung für mich dann geworden. Das war ja so. Also beschreibt die Erinnerung an Auschwitz die Größe unserer Verantwortung. Denn wenn es so war, was möglich und ist möglich und kann wieder passieren. Eigentlich diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen.
Ja, für diejenigen, die noch nie in Auschwitz, in dieser Gedenkstätte waren, was sieht man da?
Erstmal viel. Mhm. Also der Eindruck ist immer, am Anfang erstmal ist unheimlich viel. Es gibt zwei Lager, zwei große Lager, die Gedenkstätte sind. Zum Lagerkomplex Auschwitz gehörten über 40 Lager und Nebenlager. Also was Riesiges. Und das erste Lager, das sogenannte Stammlager, ehemalige Kasernengelände der polnischen Armee, dort sind in den Blöcken, in den Häusern, die Ausstellungen, die erzählen von der Geschichte des Lagers, das ist schon sehr viel. Die Führung dadurch dauert 2 Stunden, die abgekürzte Standardführung. Und dann kommt die Besichtigung des zweiten Teils, Birkenau.
Das eigentliche Vernichtungslager.
3 Kilometer weg. Ja, die Polen sagen, oder man sagt heute, als alles Vernichtungslager, weil die normale Überlebenszeit eines normalen Häftlinges war immer nur ein paar Monate. Aber in Birkenau, das war zuerst auch ein großes Kriegsgefangenenlager, so groß, dass der Horizont fast nicht zu sehen ist. Und das erschüttert diese Größe, alle, die dorthin kommen. Aber was man da sieht, sind die Baracken, Und dahinter wurden angebaut die Gaskammern und Krematorien. Und weil dort die systematische Massenvernichtung, vor allem von Juden, stattgefunden hat, sagt man, Birkenau ist das Vernichtungslager. Aber eigentlich der ganze Komplex war Vernichtungslager. Nicht nur Arbeitslager, nicht nur Ausbeutung von Arbeitskräften, sondern auch Vernichtung durch Arbeit. Auch. Aber die meisten, die in Auschwitz und Birkenau umgekommen sind, ermordet wurden, waren nicht einmal Häftlinge im Lager, weil die direkt vom Zug in die Gaskammer geschickt wurden. Man sagt, ungefähr 400.000 registrierte Häftlinge, das weiß man ziemlich genau, aber ungefähr 900.000 sind nie registriert worden, weil die direkt vom Zug in den Tod gingen. Und das sind Dimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Man sieht ja auch nicht mehr, also diese Massen, also diese Millionen Menschen, die da verschwunden sind, die sind ja verbrannt worden. Denen ist alles abgenommen worden. Die meisten Güter sind ins Reich geschickt worden. Die Leichen sind verbrannt worden und die Asche ist zerstreut worden. Also man sieht sehr viel, aber trotzdem im Verhältnis zu dem, wovon dieser Ort erzählt, sehr wenig. Und es ist sehr schwer, das überhaupt vorzustellen.
Jetzt hat das Ganze ja für Sie nochmal ganz andere Konturen angenommen, weil Sie schon so lange da sind und Sie haben es ja selber gesagt, weil Sie ja auch Überlebende tatsächlich getroffen haben, kennengelernt haben. Wollen Sie uns vielleicht mal die Geschichte von einem dieser Menschen erzählen? Also Sie erwähnen in dem Buch eine Frau, Hanna Ulatowska.
Hanna Ulatowska lebt noch. Sie ist Professorin in Dallas, in Texas, in den USA. Sie war mit ihrem Bruder als Kind im Lager, als Warschauerin, von der Abstammung her katholisch. Als Warschau zerstört wurde am Ende des Krieges, kamen sehr viele vom Warschauer Aufstand, nicht vom Warschauer Ghetto vorher, aber vom Warschauer Aufstand nach Auschwitz. Und sie ist davon als Kind ins Lager gekommen. Sie ist bei der Evakuierung mit rausgekommen und gerettet worden von der polnischen Familie. Sie hat abhauen können mit ihrem Bruder. Sie erinnert sich nicht gerne und erzählt nicht gerne davon, weil das Kindertraumata sind. Und sie hat mehr traumatische Gefühle als konkrete Erinnerungen, die sie sozusagen jemandem erzählen kann, der fragt, wie war das damals? Sie hat dann Polen verlassen, ist in die USA ausgewandert, ist dort Professorin geworden für Kommunikationsstörungen. In ihren letzten Jahren erst hat sie systematisch darüber geforscht, wie ehemalige Häftlinge, Opfer von Auschwitz und von anderen Orten der Gewalt, damit umgehen und das verarbeiten. Das heißt, ist über diese Forschungslinie an ihre eigene Biografie zurückgekommen. Für sie, und deswegen fragen Sie vielleicht auch nach, ist sehr wichtig, dass ich da bin. Und wir haben uns sehr befreundet. Und ja, das ist so eine richtige Freundschaft geworden. Sie hat mir erzählt, ihren Studenten in den USA hat sie erzählt von dem katholischen Priester, noch dazu ein Deutscher. Und der lebt die ganze Zeit in Auschwitz, in Oświęcim. Und wenn sie in Oświęcim ist, dann gehen wir zusammen Bier trinken. Das ist ja sehr wichtig, natürlich wegen dieser Geschichte, aber auch so, als in dieser Geschichte hat so nur die Erinnerung an das Schlimme nicht das letzte Wort. Und das ist wichtig, dass das Leben weitergeht und dass es auch gut weitergehen kann, auch mit dieser Erinnerung und nicht sozusagen daran vorbei.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Manfred de Sillars. Die Wunde von Auschwitz berühren.
Ja, so heißt ein Buch, das erschienen ist, ein Interviewbuch, in dem Sie Ihr Leben erzählen. Und der Fragesteller in diesem Buch ist ein polnischer Journalist. Dieses Buch ist in Polen zuerst erschienen, vor 2 Jahren, ist ja auch interessant, und erst jetzt in Deutschland beim Herder Verlag. Wie kamst du zu diesem Buch, zu diesem Gespräch?
Ich bin inzwischen in Polen ziemlich bekannt, eben als der deutsche Priester in Auschwitz, am Rande von Auschwitz. Und diesen Journalisten, jungen Journalisten, kannte ich auch. Der hat auch mal teilgenommen an Besinnungstagen, die ich mitorganisiert habe, zu denen ich eingeladen hatte. Und den hat das immer sehr beeindruckt, was ich da so mache. Ja, und der hat schon öfters mal so ein Interviewbuch mit irgendjemandem gemacht und hat mich dann gefragt, ob ich das mit mir machen lassen wollte, ob ich bereit wäre. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich lang genug da, jetzt kann ich drüber reden.
Ja, und das tun wir ja jetzt auch, so wie in diesem Buch, und reisen dazu in Ihre Kindheit. Sie sind geboren 1955 in Düsseldorf, groß geworden am Niederrhein. Wo oder bei welchem Anblick oder Geruch kommen Ihnen denn heimatliche Gefühle auf?
Also in Düsseldorf selber habe ich nicht lange gelebt, aber dann in Viersen bin ich groß geworden, Mönchengladbach, die Ecke, Krefeld. Landschaftlich die weite Ebene, keine Berge. Und das verbinde ich ein bisschen mit, komischerweise mit Josef Beuys, dem Künstler, dem das auch so wichtig war. Und der hat irgendwann mal für sich als Symbol das Kaninchen, Kanikel, erkoren. Ich war in Mönchengladbach Kaplan, da im Museum am Abteiberg, ist eine große Beuys-Ausstellung. Und so, deswegen ist es mir auch nahe geworden. Er hat gesagt, das Kaninchen ist ein Friedenstier, weil es wohnt zwischen Himmel und Erde, so in einer Kuhle. Und es läuft und lässt sich von Zäunen nicht aufhalten, übers Gelände weit. Und diese weite Offenheit, eigentlich keine richtigen Grenzen in der Landschaft. Man kann überall hin, man kann auch weit sehen und hat keine Berge von Augen. So. Also ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt.
Auch sinnbildlich?
Ja.
Ja, was haben Ihre Eltern da beruflich gemacht?
Meine Mutter, da bin ich jetzt nochmal drauf gestoßen, hat eine Schauspielausbildung gemacht. Aber ich habe sie nie als Schauspielerin erlebt. Als sie meinen Vater geheiratet hat, hat sie schon nicht mehr gespielt. Dann kamen relativ schnell Kinder. 4 waren wir.
In 3 Jahren, glaube ich. 3 oder 4 Jahren. So, das ging sehr schnell. Es waren aber auch Zwillinge dabei.
Weil die Zwillinge dabei waren. Ja, sonst alle 1,5 Jahre. Und es war ein bisschen so Nachkriegszeit. Ne? Und so die Sehnsucht nach Leben. Und ich bin da sehr dankbar für diese Familie. Der Vater war von Ausbildung her Jurist und ist dann bei der Firma Kaisers Kaffeegeschäft erst Jurist geworden und dann in den Vorstand gekommen und war zuständig für Personalfragen.
Was war denn Ihre Rolle als Ältester von diesen 3, also insgesamt mit Ihnen 4 Geschwistern? Der Älteste muss ja immer so ein bisschen den Weg freikämpfen. War es bei Ihnen auch so?
Müssen meine Geschwister fragen, die werden das nicht so empfunden haben. Aber Vorbild zu sein und also man sagt ja auch manchmal, das liegt so auch an den Eltern, weil beim ersten Kind glauben sie selber noch an ihre Ideale am Anfang. Also ich weiß, dass ich immer voller Ideale war und voll Grundvertrauen. Also ich habe mich gefragt, warum habe ich so wenig Erinnerung an meine Mutter? Und das kommt, glaube ich, schon daher, weil sie mir immer so sicher war. Also die Mutter war eigentlich immer da, ich konnte immer mit allem zu ihr kommen, ihr vertrauen und da gab es nie Fragen. Mein Vater war sehr fordernd, anspruchsvoll. Ja, aber insgesamt hatte ich viel Freiheiten und viel Unterstützung von der Familie und konnte dann deswegen auch so mich engagieren in der katholischen Jugendgruppe und so weiter.
Sie sind ja Priester. Welche Rolle hat der Glaube zu Hause gespielt?
Keine große in der Familie. Aber ich bin aufgewachsen im katholischen Milieu und das gehörte so irgendwie dazu, sonntags zur Kirche zu gehen. Engagiert im Glauben bin ich eigentlich erst geworden durch die Arbeit in der katholischen Jugendgruppe am Gymnasium.
In Ihrem Buch berichten Sie, dass ein Mitschüler schon damals gerufen hat, da geht unser Papst zu Ihnen.
Ja, ich weiß nicht, was da passiert war in der Schule irgendwann. Aber ich muss da scheinbar schon so einen frommen, braven Eindruck gemacht haben. Ich war wohl sehr erschüttert über diese, ich weiß nicht, Aufziehen, Verarschung oder so. Und dass ich dann zur Religionslehre und zur Katechetin gesagt habe, das stimmt doch gar nicht, ich will doch gar nicht Papst werden, nur Kardinal.
Also dann hat eine katholische Jugendgruppe eine Rolle gespielt und wahrscheinlich auch die Zeit, die 60er Jahre, in denen ja vieles auch erwacht ist und vieles in Gang gekommen ist. Ja. War es bei Ihnen auch so?
Ja, wir hatten einen Religionslehrer, der diese katholische Jugendgruppe, damals hieß die zuerst noch Neudeutschland, später katholische studierende Jugend. Am Junggymnasium und am Mädchengymnasium war diese Gruppe und wir haben viel zusammen gemacht. Und er, dieser Priester, hat uns sehr, sehr viel Freiheit gelassen. Und deswegen haben wir sehr viel auch gefragt und versucht. Zum Beispiel zur Jugendgruppe gehörte einmal in der Woche vor dem Schulunterricht, also um 7 Uhr morgens, eine heilige Messe, anschließend ein bisschen Frühstück. Bei der Messe konnten wir selber gestalten, das Evangelium auslegen, wie wir wollten. vor allem war das so ein Zwang, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Ja, also so ein Beispiel, also mehrere Beispiele habe ich im Kopf, aber eins, das sich gut erzählen lässt, ist einmal bei Evangelium, du musst 7 mal, 70 mal vergeben. Wie kriegen wir das rüber, damit die anderen morgens um 7 nicht einschlafen, wenn die das hören? Mhm. Und dann meine Gruppe ging dann also nach vorne und hat da also gesagt, wir haben jetzt was vorbereitet und so. Und dann fängt einer an zu lesen und der andere haut dem einen rein und so was. Und dann haben die angefangen, sich zu streiten.
Hauen und wieder vergeben.
Ja, erstmal nur zu hauen. Ne? Und,
ohne vergeben.
Und ja, und dann sagt Vergeber, wie oft soll ich denn dem vergeben? Der haut schon wieder. Ne? Und also das ging dann so lange, bis der Priester das beendet hat. Aber dadurch war das Thema angekommen. Ja, und diese Herausforderung, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, abgesehen von dem Gruppengefühl, so dass so eine Gemeinschaft war, wo man sowas alles miteinander machen konnte, das war schon sehr wichtig für mich. Dass Kirche für kritisches Denken für mich auch ein Zuhause war.
Aber Priester wollten Sie zunächst mal nicht werden. Was waren denn so Ihre Berufsziele als Jugendliche? Was dachten Sie?
Ich weiß, dass ich so in Nähe des Abiturs Psychologie studieren wollte. Weil, also hatte ich schon ein bisschen über Theologie nachgedacht. Aber Priester werden, nee, war nichts für mich so. Aber Psychologe, mich um Menschen kümmern. Ne? Und dann hat mein Vater mir gesagt, was willst du als Psychologe? Die reden doch nur. Wenn du den Leuten konkret helfen willst, dann setz dich für ihre Rechte ein. Mein Vater war Jurist. Ne? Und ja, und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, ein Semester. Und in Bonn. Und fand das auch irgendwie alles wichtig und richtig, aber war nichts für mich.
Ja, und dann kam Aktion Sühnezeichen, Sie haben es ja erwähnt vorher, ja. Dann kam quasi dieser Zivildienst. Zunächst mal sind Sie nach Israel gegangen und haben da was gemacht?
Die meiste Zeit in einem Heim für körperbehinderte Kinder in Jerusalem gearbeitet. Mhm. So als, wie ein Zivi eben, als Hilfskraft. Und habe auch Überlebende kennengelernt. Aber die Arbeit mit den Kindern hat mich auch sehr geprägt, weil einige von denen sterbenskrank waren oder wussten, dass sie nicht mehr gesund werden können und ihr Leben lang im Rollstuhl leben müssen. Und ich wollte denen immer Hoffnung geben. Glaubt daran, dass euer Leben sich lohnt. Ihr seid geliebt und mich interessiert überhaupt nicht, welche Medikamente man vielleicht noch erfinden könnte oder welche Operation noch möglich wäre. Sondern ich wollte vor allem, dass sie einen inneren Grund haben, sich ihres Lebens zu freuen. Und das war so für mich die Brücke zum Theologiestudium. Denn darum geht's im Glauben. Es gibt eine tiefe Quelle, eine Liebe, die dich liebt. Über alle Grenzen hinweg. Sogar über die Grenzen des Todes hinweg. Und der zweite Grund war dann schon auch die Situation in Israel. Ich habe das immer gespürt von Anfang an, wie schwierig die ist. Als wir da waren, begann die erste Intifada. Das heißt, die Kämpfe in der Altstadt mit den israelischen Arabern, die dort lebten. Und ich habe immer gespürt, hier an Frieden zu glauben, ist eine Glaubenssache. Mhm. Und das ist auch geblieben bis heute.
Sie hören 1:1 den Talk auf Bayern 2, heute mit dem katholischen Priester Manfred Deselaas, der aus Deutschland kommt, vom Niederrhein und seit fast 35 Jahren in Polen lebt und dort Versöhnungsarbeit in und um das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau leistet. Ja, also 1972 Abitur, dann nach Israel, wir haben es gehört, dann ein katholisches Theologiestudium in Tübingen und dann für ein Jahr nach Chicago. Was haben Sie denn da gemacht?
Na, Theologie studiert. Ich war ja in Tübingen zuerst noch sogenannter Laientheologe, also noch nicht Priesteramtskandidat. Für die Priesteramtskandidaten gab es für die Katholischen die Vorschrift, das dritte Jahr woanders zu machen. Und dann wollte ich das auch. Und da ich schon mal in Israel gewesen war, war ich schon mal weit weg gewesen. Und dann das dritte Jahr dann irgendwo in Deutschland zu machen, das kam mir zu bescheiden vor. Habe ich mich umgeguckt und habe dann gehört, dass in Chicago kann man studieren, besonders mit dieser Herausforderung, wie geht Christentum in einer modernen städtischen Welt. Dann habe ich gedacht, da kann ich vielleicht viel lernen. Mehr als in Lateinamerika, weil da konnte ich vor allem die Sprache nicht. Und ja, dann bin ich nach Chicago gegangen, zu den Jesuiten.
Mhm. Und was haben Sie da vorgefunden in diesen Großstadtgemeinden?
Also erstmal amerikanischen Lebensstil, der für mich hart zu verdauen war. Schnell und oberflächlich und unter der Schicht brutal. So habe ich das empfunden. Ich habe in Chicago im Süden gelebt, an der Universität. Jeder, der ankam von den Studierenden, kriegte eine Trillerpfeife an den Schlüsselbund. Und da hieß Aktion Trillerschutz oder so. Das heißt, das Unigebiet hatte eine eigene Polizei, weil man der staatlichen Polizei nicht vertraute. Und wenn ein Student oder eine Studentin irgendwas auffällig sah oder was passierte, dann mussten die trillern. Und jeder, der eine Trillerpfeife hörte, muss auch trillern. Und damit irgendwann die Polizei möglichst schnell kommt. Das heißt, so diese Brutalität an der Basis war allgegenwärtig. Als ich ging, hatten Frauen eine Aktion gemacht und an vielen Stellen dort in dem Gelände auf den Boden gesprayt. Woman raped here, also hier wurde eine Frau vergewaltigt. Aber es war auch sehr spannend und lehrreich. Ich habe einen Kurs mitgemacht an der Uni, Patterns of Urban Ministry, also Modelle von Stadtseelsorge. Da sind wir jede Woche in eine andere Kirchengemeinde gefahren und auch einer anderen Religionsgemeinschaft, christliche Glaubensgemeinschaft. Zuerst in die katholische Kirche, in die Kathedrale im Zentrum der Stadt. Denn hier muss alles vorbildhaft sein, vorschriftsmäßig und zur Schau nach außen. Dann eine baptistische Gemeinde, wo der Pfarrer uns als erstes die Toiletten in seinem Pfarrsaal zeigte. Für den war das Wichtigste, dass die Leute, die in seine Gemeinde kommen, sich dort erstmal menschlich wohlfühlen. Ja, und so weiter und so weiter. Und dann gab es Pfarreien, wo sehr Arme lebten. Also ganz verschiedene Kontexte und die verschiedenen Versuche, damit umzugehen, pastoral. Das hat mir wirklich viel, viel gegeben.
Ja, dann sind Sie Priester geworden in Deutschland, sind in Aachen geweiht worden, waren dann in Mönchengladbach tätig. Was hat Sie letztendlich dazu veranlasst, nach Polen zu gehen? Wie ist die Idee aufgekommen?
Irgendwann war ich auf einem ehemaligen Treffen von Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen, die in Israel gewesen waren. Die erzählten, dass in Auschwitz eine Jugendbegegnungsstätte initiiert wird. Aber dass es sehr schwierig wäre und sie Probleme haben, das war noch kommunistische Zeit. Und dann habe ich so im Gespräch so nebenbei gesagt, ich bin katholischer Priester, ich könnte da vielleicht in der Pfarre mitleben, das wäre doch vielleicht auch ein Zeichen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Aber dann fragte der von Aktion Sühnezeichen mich, warum tust du das denn nicht? Und diese Frage bin ich nicht mehr losgeworden. Das wäre doch eine gute Sache. Und wenn du das nicht tust, wer tut denn das dann? Wer kann denn das überhaupt? Und dann habe ich irgendwann mal erst mich ein bisschen rumgehört, wie das überhaupt gehen könnte, und dann meinen Bischof gefragt. Und zu meiner großen Überraschung war der damit einverstanden. Hatte ich auch nicht mitgerechnet. Das war noch Kommunismus. Und
dann mussten Sie ja auch erst mal Polnisch lernen. Auch
und
nicht so
dann
einfach.
Bin ich 89 nach Polen gegangen, um Polnisch zu lernen in Lublin. Und seit 1990 lebe ich in der Stadt Oświęcim in der Gemeinde, Pfarrgemeinde mit.
Ja, und wie waren denn die Anfänge für Sie da? Also auch gerade mit dieser Sprachbarriere, es hat ja nicht am Anfang wahrscheinlich gleich gut geklappt.
Damals habe ich überhaupt nichts verstanden. Erst das Jahr 1989, in dem ich nach Polen kam, das war das Jahr der Wende. Also ich fand alles total spannend, nur nicht polnische Grammatik. Also ich habe an der Sprachschule in Lublin fast nichts gelernt. Ich kam dann nach Oświęcim und habe nichts verstanden und nichts sagen können. Und
der Bischof schwierig für einen Mann des Wortes letztendlich, oder?
Ja, aber es gibt was, da bin ich der katholischen Kirche für ihre Vorschriften sehr dankbar. Die Liturgie steht fest. Ja, ich konnte, wie man so sagt, im wörtlichen Sinne Messe lesen. Ich brauchte ja nur ablesen. Und lesen konnte ich schon. Und die Predigt hat dann immer jemand anders gemacht. In der Pfarrgemeinde, wo ich lebe bis heute. Und so bin ich reingekommen in die Sprache. Aber mir hat eine Lehrerin mal später erzählt, die Schüler hätten sie gefragt, als ich da neu war, ist der krank am Mund oder haben wir jetzt einen russischen Priester? Dann sagte der Bischof von Krakau, was willst denn du machen? Du kannst ja nicht rumsitzen und nur sagen, dass du für Frieden bist und nichts tun. Schreib eine Doktorarbeit. Und dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben und dann viel, also systematisch auf Polnisch auch gelesen.
Ja, diese Doktorarbeit haben Sie geschrieben über Rudolf Höss, den ehemaligen Lagerleiter von Auschwitz. Was ja ein bisschen kühnes Unterfangen war, stelle ich mir vor. Wie kam das an bei den Menschen, dass Sie als katholischer Priester aus Deutschland gesagt haben, Sie wollen eine Arbeit schreiben, aber ausgerechnet über einen der Menschen, die für dieses Massaker mitverantwortlich war?
Der polnische Professor, mit dem ich in Kontakt kam, hat gesagt, gucken wir uns mal den Kommandanten an. Vielleicht können wir damit was machen. Der ist katholisch erzogen worden in seiner Kindheit. Am Ende ist er wieder in die katholische Kirche eingetreten, aber in der Mitte war er ausgetreten, aber überzeugter nationalsozialistischer Kommandant von Auschwitz, und hat für richtig gehalten, was er machte. Gucken wir uns das mal an, was da passiert ist. Vielleicht können wir was verstehen. Aus theologischer Sicht, also die Arbeit hieß genau Gott und das Böse im Hinblick auf die Biografie und die Selbstzeugnis von Rudolf Höss, dem Kommandanten in Auschwitz. Also ich werde bis heute so oft gefragt, wo war denn Gott in Auschwitz? Und dann war das für mich so der Versuch, mal an einem Punkt das durchzudeklinieren. Also wo war Gott in der Biografie des Kommandanten von Auschwitz? 5 Jahre lang habe ich mich damit beschäftigt. Wie geht das zusammen mit meinem Glauben, dass Gott jeden Menschen liebt? Und wie wirkt Gnade und was ist Schuld und Verantwortung und all diese Fragen an diesem Beispiel mal durchdekliniert. Ja, das war eine große Schule für mich, so 5 Jahre Besinnungszeit. So Vorbereitung für die Arbeit, die ich seitdem dann danach mache.
Was haben Sie für sich herausgefunden? Was würden Sie sagen, ist eine zentrale Botschaft Ihrer Doktorarbeit?
Er war ein Mensch. Er war, mehr als was wir haben wollen, ein Mensch wie du und ich. Ist nicht vom Himmel gefallen oder aus der Hölle gesprungen, war nicht geistig krank. Er ist für mich eine menschliche Möglichkeit und deswegen eine Warnung. Und wo war Gott in dieser Biografie? Es geht ja darum, ob sich der Satz, Gott liebt jeden Menschen, bewähren kann. Gilt das dann auch für den Kommandanten von Auschwitz? Kann man sagen, Gott liebt auch den Kommandanten von Auschwitz? Und was bedeutet das? Und für mich ist sehr wesentlich geworden, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist, begnadet ist mit seiner Liebe und Gott seine Liebe nie zurückzieht. Und Jesus ist, sagen wir ja in jeder Messe, gestorben zur Vergebung der Sünden. Aber Gott fordert auch, das heißt, wir sind immer herausgefordert, auf Liebe mit Liebe zu antworten. Also diese Grundliebe, mit der wir geliebt werden, ist auch eine Berufung zur Liebe. Das haben wir ins Herz, in unsere menschliche Identität geschrieben. Das ist im Nationalsozialismus, in dieser Ideologie, theoretisch schon total durchgestrichen worden, durch die Rassenideologie. Die Menschen sind unterschiedlich, haben verschiedene Rasse und mit der Rasse hängt zusammen verschiedene Berufungen und nicht alle die gleiche Würde, sondern da gibt es eine Hierarchie. Und es hat sich auch dann so gezeigt in der Biografie von Rudolf Höss, der nach Enttäuschung in seiner Kindheit von der katholischen Kirche, in der er zu Hause war, gebrochen dann mit der katholischen Kirche und eine neue Heimat in der nationalsozialistischen Ideologie und in der Kameradschaft der Kameraden gefunden hat, in der SS. Und dann überzeugt war, dass Hitler, der hat die Antworten auf die Krise in Deutschland und als Kommandant in Auschwitz überzeugt, dass das richtig ist. Und ganz am Ende schreibt er im Abschiedsbrief an seine Frau zum Beispiel, ich sehe heute klar, dass die ganze Ideologie falsch war. Diese Herausforderung, auf die Stimme des Herzens zu hören, die in die Liebe, in die Verantwortung für andere Menschen, also weniger fromm gesagt vielleicht, die dazu ruft, die Würde, die in jedem anderen Menschen ist, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu achten, das ist für mich das Schlüsselthema geworden.
1:1 Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Manfred de Sillars. Das letzte Wort hat nicht das Böse, sondern Gott.
Ja, und doch gibt es viele Menschen, die angesichts der Kriege, Konflikte und Krisen ins Hadern kommen mit ihrem Glauben, mit ihrem Gott. Können Sie das verstehen?
Natürlich kann ich das verstehen. Also mir sagen zum Beispiel ehemalige Häftlinge, Manfred, ich habe da keinen barmherzigen Gott getroffen. Und dann, wer bin ich, dann zu sagen, ich weiß es aber besser. Das kann ich überhaupt gar nicht als die ernst nehmen. Aber wenn die mich fragen, Manfred, warum bist du eigentlich hier, warum bist du Priester und dann noch hier und so, was glaubst du denn eigentlich? Dann antworte ich, dass alle Menschen eine Würde haben, dass die Opfer von Gott geliebt waren und sind und dass die hätten geachtet werden müssen, dass sie nicht hätten getötet werden dürfen, wie Ungeziefer behandelt oder so. Und das ist einfach eine Glaubenswahrheit für mich. Ich kann die nicht naturwissenschaftlich begründen, weil unter dem Mikroskop Würde nicht zu entdecken ist. Ja, das ist was wir glauben. wovon die Bibel von den ersten Seiten an erzählt, das ist in unserer Kultur, und dass diese Liebe Gottes zu jedem von uns uns in die Verantwortung ruft. Und wer Mut hat, Gott zu vertrauen, hat die Kraft, sich dem Bösen zu widerstellen und in den Widerstand zu gehen. Und das habe ich gelernt von vielen Überlebenden auch. In Polen ist die Verehrung von Maximilian Kolbe sehr stark, der sein Leben für einen anderen Häftling gegeben hat und der verehrt wird in der katholischen Kirche sehr stark.
Sogar heilig gesprochen wurde.
Heilig gesprochen wurde von Johannes Paul II., für den das sehr wichtig war, als Sieger. Der ist nicht, so militärisch sozusagen, ist er vernichtet worden, ist umgekommen im Lager. Aber dadurch, dass er sein Leben für einen anderen Häftling gegeben hat, hat er die moralische Größe gezeigt. Er hat sich nicht unterkriegen lassen, er hat sich nicht brechen lassen. Er konnte noch lieben bis zum Schluss. Das ist der Sieg der Liebe in der Welt des Hasses. Das ist der Sieg der Menschlichkeit im System der Unmenschlichkeit. Und auf dieser Linie ist mein Glaube immer tiefer geworden, immer stärker geworden auch. Das so für mich wesentlich damit zusammenhängt, meine Berufung. Also mein Gebet ist sehr stark, lieber Gott, was willst du von mir? Was soll ich tun? Was bedeutet das konkret, dir nachzufolgen? Das heißt natürlich so leben wie du, aber das heißt dann so handeln, so vertrauen wie du, für die Armen, für die Kranken da zu sein, ja und so weiter. Ne? Gott lässt uns frei, aber er ruft uns in die Verantwortung. Und weil wir frei sind, haben wir Verantwortung. Ja.
Jetzt sind Sie jemand, der sich intensiv ja seit Jahrzehnten für Völkerverständigung, für Versöhnung einsetzt, viel mit Jugendlichen sich trifft, Seminare abhält und so weiter, sich auch intensiv natürlich mit der Nazizeit beschäftigt in Auschwitz. Wenn Sie jetzt gerade sehen, dass rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch sind, auch dass Antisemitismus um sich greift, was denken Sie sich?
Ich bin relativ wenig, leider, überrascht, weil ich erlebe natürlich in Auschwitz sehr, sehr viele Schulklassen, Jugendgruppen, Menschen, die sich engagieren, die sich interessieren. Und das sind immer gut motivierte Leute, die sagen alle, wir sind gegen Rechts, gegen Antisemitismus und so weiter. Aber die nicht kommen, die sehe ich ja nicht. Also die treffe ich ja nicht so direkt meistens. Aber es ist eine Sache zu sagen, nie wieder Nazis. Und eine andere Sache zu sagen, was denn anstelle dessen? Und für viele scheint mir, klingt die Antwort unsere demokratische Gesellschaftsordnung als zu schwach. Ja, die Gefahren, sozusagen die Bedrohungsgefühle sind so stark. Und welche Antwort dann ist die einfachste immer, wir schützen uns und die anderen müssen weg. Und offen zu bleiben für die anderen hängt viel auch mit Risikobereitschaft und verzichten können zusammen. Und das sind Sachen, die nicht sehr stark in sind, sagen wir mal.
Jetzt sind wir ja in einer Zeit, in der viele der Zeitzeugen tatsächlich aussterben. Einfach aufgrund der langen Zeit, die das Ganze schon her ist. Wie soll man die Erinnerung wachhalten?
Ja, was ist die Erinnerung und wofür ist sie da? Die Erinnerung bedeutet erstmal ganz einfach, das war möglich, also ist es möglich, also kann es wieder geschehen. Und das bleibt wahr, unabhängig davon, ob die Überlebenden noch leben oder nicht mehr. Und dieser Schock muss ankommen, auch in 10 Jahren, in 50 Jahren noch, dass sowas möglich war und also ist. Und deswegen denke ich immer, die Auschwitz besuchen und weggehen von da, die müssen sich schon an die Frage stellen, wie hätte ich mich damals verhalten? Das weiß ich nicht. Ich weiß vielleicht, wie ich wollte, dass ich mich verhalten hätte. Aber ich kann mich fragen und muss mich fragen, wie verhalte ich mich denn heute, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Unrecht geschieht, gucke ich weg. Wenn es mich was kostet, anderen zu helfen und so weiter. Und diese moralische Herausforderung, ich bin gefordert, mich zu engagieren für eine Welt, in der wir zusammenleben können und nicht gegeneinander. Die ist so fundamental und so wichtig, dass ich möchte, dass das die Botschaft von Auschwitz auf Zukunft bleibt.
Das war unser heutiger Gast, der katholische Priester Manfred Deselaas, der aus NRW nach Polen zog und dort für Versöhnung und Verständigung kämpft. Sein Buch »Die Wunde von Auschwitz berühren« ist beim Herder Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank an Sie. Danke, ja, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön auch.
Und diese Sendung kann man nachhören in der ARD Audiothek. Noch ein Tipp von uns. Vom 15. bis 19. Oktober findet in Nürnberg das BR Podcast Festival statt. Da können Sie Ihre Lieblingspodcasts der ARD und des BR live und hautnah auf der Bühne erleben. Tickets und alle Infos unter www.podcastfestival.de. Und Ihnen zu Hause oder unterwegs wünsche ich jetzt noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.